Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören die deutschsprachige Sendung des Auslandsdienstes des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen am Donnerstag. Die Regierung von Donald Trump prüft laut einem Bericht des Wall Street Journal Maßnahmen gegen einzelne Mitglieder der NATO. Hintergrund ist die Unzufriedenheit in Washington über die geringe Unterstützung einiger Bündnispartner im Krieg mit dem Iran. Polnischen Medien zufolge erwägen die USA sogar, ihre Truppen innerhalb der NATO zu verlegen. Mehr dazu gleich. Es ist der schärfste Wahlkampf in Ungarn seit Jahren. Am 12. April wählen die Bürger ein neues Parlament. Wie ist die Stimmung kurz vor den Wahlen? Wir haben uns in Budapest umgehört. Und aus Anlass des 58. Todestages der Schriftstellerin Zofia Kossak erinnern wir an diese Gerechte unter den Völkern. Wir beginnen mit den Nachrichten. Im Studio ist Joachim Czeczerski.
Die Regierung von Donald Trump prüft Maßnahmen gegen einzelne Mitglieder der NATO. Hintergrund ist demnach Unzufriedenheit in Washington über die geringe Unterstützung einiger Bündnispartner im Krieg mit dem Iran. Im Gespräch ist vor allem eine Verlegung von US-Truppen. Einheiten könnten aus Staaten abgezogen werden, die als wenig hilfreich gelten und stattdessen in andere NATO-Länder verlegt werden. Der Vorschlag befindet sich den Angaben zufolge noch in einem frühen Stadium. Besonders kritisch sieht die US-Regierung demnach Spanien und Deutschland. Spanien habe sich nicht zu Verteidigungsausgaben von 5% des Bruttoinlandsprodukts verpflichtet und Überflüge amerikanischer Flugzeuge über seinen Luftraum blockiert. Führende deutsche Politiker hätten den Krieg kritisiert. Auch Italien und Frankreich hätten die Nutzung von Militärbasen teilweise begrenzt. Von einer möglichen Verlegung könnten vor allem Länder an der Ostflanke der NATO profitieren, darunter Polen, Rumänien, Litauen und Griechenland. Zugleich wird laut Bericht auch die Schließung einzelner US-Stützpunkte in Europa erwogen. Mit einer Gedenkveranstaltung wird heute in Górki Wielkie an die polnische Schriftstellerin Zofia Kossak erinnert. Anlass ist der 58. Todestag der Autorin, die auch als Häftling des deutschen Konzentrationslagers Auschwitz und als Gerechte unter den Völkern bekannt ist. Zofia Kossak wurde 1889 geboren. Sie studierte Kunst in Warschau und Genf. Bekannt wurde sie mit ihren Erinnerungen an die bolschewistische Revolution, die unter dem Titel Pożoga erschienen. Während der deutschen Besatzung engagierte sie sich im Widerstand. Sie gründete Untergrundorganisationen zur Hilfe für Juden. Für ihr Wirken wurde sie vielfach geehrt. 2018 verlieh ihr Präsident Andrzej Duda postum den Orden des Weißen Adlers. Und soweit die Meldungen beim Polnischen Rundfunk.
Danke, Joachim. Die mögliche Verlegung von US-Truppen innerhalb der NATO und junge Frauen und Männer, die immer seltener zueinander finden. Das sind einige Themen der heutigen Presseschau mit Kuba Kukla.
Die Regierung von Donald Trump prüft offenbar, US-Truppen aus jenen NATO-Staaten abzuziehen, die Washington im Konflikt mit dem Iran nur unzureichend unterstützt haben. Stattdessen könnten die Kräfte in Länder an der Ostflanke des Bündnisses, etwa nach Polen, verlegt werden. Das berichtet die Zeitung Dziennik Gazeta Prawna unter Berufung auf Vertreter der US-Administration. Demnach hat ihr Vorschlag in den vergangenen Wochen innerhalb der Regierung zunehmend Unterstützung unter hochrangigen Beamten gefunden. Er befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium und gilt als eine von mehreren Optionen, um Druck auf die NATO-Partner auszuüben, lesen wir. Ein vollständiger Rückzug der USA aus dem Bündnis steht dem Bericht zufolge nicht zur Debatte. Ein solcher Schritt würde die Zustimmung des Kongresses erfordern. Besondere Unzufriedenheit herrscht in Washington laut der Zeitung gegenüber Spanien, das sich als einziges NATO-Mitglied nicht zu Verteidigungsausgaben in Höhe von 5% des Bruttoinlandsprodukts verpflichtet habe und zudem Überflüge amerikanischer Militärflugzeuge im Zuge der Iran-Operation untersagt habe. Auch Deutschland steht in der Kritik, nachdem führende Politiker den Militäreinsatz öffentlich beanstandet hatten. Irritationen habe es zudem gegenüber Italien gegeben, das die Nutzung eines Stützpunkts auf Sizilien zeitweise eingeschränkt habe. Frankreich wiederum habe zwar die Nutzung einer Basis im Süden des Landes erlaubt, jedoch unter der Bedingung, dass von dort keine direkte an Angriffen beteiligten Flugzeuge starten. Von einer möglichen Verlagerung der US-Truppen könnten laut dem Blatt insbesondere Polen, aber auch Rumänien, Litauen und Griechenland profitieren. Diese Länder zählen innerhalb der NATO zu den Staaten mit vergleichsweise hohen Verteidigungsausgaben und hatten teils frühzeitig ihre Beteiligung an einer internationalen Mission zur Überwachung der Straße von Hormus signalisiert. Rumänien erklärte sich zudem rasch bereit, seine Militärbasen für die US-Luftwaffe zur Verfügung zu stellen, erinnert Dziennik Gazeta Prawna. Warum finden junge Menschen in Polen immer seltener dauerhaft zusammen? Dieser Frage geht die Wochenzeitung Tygodnik Powszechny nach. Die Suche beginnt mit einem gedanklichen Rückblick ins Jahr 2008. In der Ortschaft Izdebki wird gerade ein neuer Sportplatz eröffnet. Der legendäre Schriftsteller Sławomir Mrożek verlässt erneut das Land und die öffentliche Debatte wird von der enttäuschenden Leistung der polnischen Fußballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland und Österreich geprägt. Zu den beliebtesten Vornamen zählen damals Julia und Jakub. So heißen auch die fiktiven Protagonisten des Artikels. Geboren in einer Kleinstadt, besuchen sie im Jahr 2026 dieselbe Schulklasse. Vielleicht tanzten sie sogar gemeinsam die traditionelle Polonaise zum Schulabschluss. Doch nach dem Abitur trennen sich ihre Wege und nicht nur voneinander. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg entfernen sie sich auch von Gleichaltrigen des jeweils anderen Geschlechts. Geografisch, emotional, mental und sogar körperlich. Begegnungen zwischen jungen Frauen und Männern, die, wie in früheren Generationen, in eine dauerhafte Beziehung münden, sind heute oft schwieriger, manchmal kaum noch möglich und nicht selten gar nicht mehr gewünscht. Der Soziologe Tomasz Szlendak von der Nikolaus Kopernikus Universität in Toruń beschreibt dies mit einer Metapher aus dem amerikanischen Comic Peanuts. Eine Figur sehe den Eintritt ins Erwachsenenleben darin, vom Rücksitz auf den Beifahrersitz eines Autos zu wechseln. Studien zur Generation Z zeigten jedoch, dass viele junge Menschen diesen Schritt vermeiden wollten. Da eine feste Partnerschaft als Teil dieses Übergangs verstanden werde, werden auch sie zunehmend aufgeschoben oder ganz ausgelassen. Julia und Jakub bleiben, so das Fazit in Tygodnik Powszechny, noch viele Jahre auf dem Rücksitz. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba. Es ist der schärfste Wahlkampf in Ungarn seit Jahren. Am 12. April wählen die Bürger des Landes ein neues Parlament. Möglicherweise verliert die Fidesz-Partei von Viktor Orban zum ersten Mal seit 16 Jahren die Macht. In Budapest hat sich im Vorfeld der Wahlen Piotr Pogorzelski umgehört. Es liest Adam Denizo.
Die Straßen der ungarischen Städte sind voller Plakate mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Oppositionsführer der Partei TISA, Peter Magyar. Alle versehen mit Ukraine- und EU-feindlichen Parolen. Ergänzt wird das Bild durch die Botschaften der Medien, die mehrheitlich von der regierenden Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orban kontrolliert werden. Die Schlussfolgerung, die die Wähler daraus ziehen sollen, ist einfach. Die Opposition will Ungarn in den Krieg Moskaus gegen die Ukraine hineinziehen und den einfachen Bürgern die Vorteile billiger Rohstoffe aus Russland nehmen. TISA schweigt zu diesen Provokationen und Peter Magyar versucht, der Regierung wirtschaftliche Probleme vorzuhalten. Woher diese Wahlkampfstrategie? Daniel Barta vom Zentrum für Euroatlantische Integration und Demokratie ist von der Erzählung der Regierenden nicht überrascht.
The approach is very different from the government perspective, as they have very bad.
Die Ansätze von Opposition und Regierung sind völlig unterschiedlich. Die Regierung hat sehr schlechte wirtschaftliche Ergebnisse. Das Bildungs- und das Gesundheitssystem funktionieren schlecht. Daher muss sie sich auf außenpolitische Themen konzentrieren. Sie suggeriert, dass sie über internationale Erfahrung verfügt und sich den aktuellen Herausforderungen stellen kann, dem Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Dabei sollen die guten Beziehungen zu Präsident Trump, Xi Jinping oder Wladimir Putin helfen. Deshalb konzentrieren sie sich darauf und betonen dies gerne. Sie sprechen über den Konflikt in der Ukraine. Sie behaupten, die Ukraine würde Ungarn auf irgendeine Weise angreifen, was ziemlich absurd ist. Aber sie haben es so dargestellt und diese Erzählung in den letzten Jahren aufgebaut. Viele ihrer Anhänger glauben mittlerweile, dass dies eine reale Bedrohung sei. Währenddessen konzentriert sich die Opposition stärker auf innenpolitische Angelegenheiten, den Zustand des Gesundheitswesens, der Bildung, der Wirtschaft, die seit Jahren keinerlei Wachstum generiert. Die Opposition spricht über die Inflation, die jahrelang die höchste in der Europäischen Union war, und allgemein über die Misserfolge der aktuellen Regierung.
And generally the failures of the current government.
Professor András Hetyé von der deutschsprachigen Andrássy Universität in Budapest betont, dass der Wahlkampf von Fidesz an ein geopolitisches Seminar erinnert und dies eine bewährte Methode Viktor Orbáns ist.
4 years ago, when Orbán won and Fidesz won, the war just broke out in Ukraine, the second war.
Vor 4 Jahren, als Orbán und Fidesz die Wahlen gewannen, war in der Ukraine gerade der Krieg in vollem Umfang ausgebrochen. Und damals war Orbán sehr erfolgreich, indem er sich in den letzten Wochen des Wahlkampfs auf das Thema Krieg konzentrierte und den Wählern eine klare Botschaft übermittelte. Unter einer Fidesz-Regierung wird Ungarn nicht in diesen Konflikt hineingezogen. Wir alle wissen, dass ein Szenario, in dem Ungarn in den Krieg hineingezogen werden könnte, unrealistisch ist, selbst wenn die NATO beschließen würde, Russland anzugreifen, was niemals geschehen wird. Hätte Ungarn immer noch ein Vetorecht gegen eine solche Entscheidung. Nichtsdestotrotz erwies sich die auf Außenpolitik gestützte Botschaft damals als äußerst wirkungsvoll. Ich glaube, da die Regierenden derzeit nicht allzu viele andere Erfolge vorweisen können, versuchen sie, denselben Trick zu wiederholen. Ihr Problem ist jedoch, dass wir uns leider mittlerweile an den Krieg in der Ukraine gewöhnt haben. Es ist kein Thema mehr, das die Titelseiten beherrscht. Genau deshalb habe ich Zweifel, ob es für Fidesz ausreichen wird, erneut auf das Thema Ukraine und Außenpolitik zu setzen.
Whether this repeated focus on Ukraine and on foreign policy will be enough for Fidesz.
Matthias Kohan von der regierungsnahen Wochenzeitschrift Mandiner argumentiert im Gespräch mit dem Auslandsdienst des polnischen Rundfunks, dass Viktor Orbáns Strategie die bestmögliche sei, obwohl die Regierung durchaus Erfolge vorzuweisen habe, da sie auf den seiner Meinung nach schwächsten Punkt der Oppositionspartei TISA abzielt.
There are always two key parts to any campaign, especially for
jeder Wahlkampf, insbesondere wenn eine Regierung die Wiederwahl anstrebt, besteht aus zwei zentralen Elementen. Das erste ist die Präsentation der eigenen Leistungen. Dieses Motiv taucht sehr häufig in den Reden von Premierminister Orbán im ganzen Land auf. Es bildet auch eine Säule der Aktivitäten des Ministers für Verkehr und Infrastruktur, Janos Lazar, der offene Bürgerforen organisiert. Man kann also nicht sagen, dass die Regierung keinen Wahlkampf auf Basis ihrer Erfolge führt. Das zweite unverzichtbare Element eines Wahlkampfs ist jedoch der Angriff auf den Gegner. Aus Sicht der Regierung ist der schwächste Punkt der Opposition die Ukraine-Frage. Die Partei TISA schafft es nicht, die Gerüchte wirksam zu entkräften, wonach sie die ungarische Politik gegenüber der Ukraine grundlegend ändern und eine abrupte Abkehr von den günstigen russischen Energiequellen herbeiführen würde. Das sind Vorwürfe, die die Partei TISA nicht entkräften kann, vor allem aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Europäischen Volkspartei.
Der aus Belarus stammende, aber seit Jahren in Ungarn lebende Anton Bendarszewski, derzeit Direktor der Wirtschaftsstiftung Ökonomus, betont, dass das Schweigen der TISA zur Außenpolitik seine eigene Logik hat.
Они стараются отбить часть электората у Фидеса. Они
Sie versuchen, einen Teil der Fidesz-Wählerschaft zu übernehmen. Sie positionieren sich nicht als Linke, sondern als Rechte oder Mitte-Rechtspartei, was sie von früheren Oppositionsblöcken wie dem von Ferenc Gyurcsány oder anderen linken Gruppierungen unterscheidet. Sie erklären, keine Linken, sondern Rechte zu sein und versuchen so, jene Fidesz-Wähler zu erreichen, die derzeit unentschlossen sind oder früher für die Regierungspartei gestimmt haben, sich nun aber, etwa aus wirtschaftlichen Gründen, in ihrer Entscheidung unsicher sind. Wahrscheinlich vermeidet Tisza deshalb einen offenen Widerspruch gegen die langjährige Fidesz-Politik, die auf den Aufbau pragmatischer Beziehungen zu Russland und den Kauf russischer Energierohstoffe setzt. Würden Sie sich offen von diesen Maßnahmen distanzieren oder die volle Unterstützung für den EU-Beitritt der Ukraine erklären, könnten Sie die Wählergruppe, auf die Sie abzielen, wahrscheinlich nicht gewinnen. Das scheint der Hauptgrund für Ihre derzeitige Strategie zu sein. Das Problem ist jedoch, dass die Ungarn von den guten Beziehungen zu Russland wenig profitieren. Das zeigen die wirtschaftlichen Ergebnisse. Der eigentlich einzige Vorteil ist das Schema beim Ölhandel. Budapest erhält günstigeren Rohstoff, verarbeitet ihn in seinen Raffinerien und verkauft ihn zum Normalpreis an Abnehmer in anderen Ländern. Eine Steuer von 95% auf diese Einnahmen fließt in den ungarischen Haushalt und wird für Sozialprogramme und Gassubventionen für Privatabnehmer ausgegeben. Und damit enden die wirtschaftlichen Vorteile.
Es gibt jedoch auch zwei politische oder psychologisch-politische Gründe, sagt Andras Hetyei.
The first reason is that our decision makers, and I'm talking about Fidesz and our Prime Minister, they are very much convinced.
Der erste Grund ist die Tatsache, dass unsere Entscheidungsträger, damit meine ich Fidesz und den Premierminister, zutiefst überzeugt und auch emotional an die Idee einer neuen Weltordnung gebunden sind. Europa wird schwächer, kämpft mit wirtschaftlichen Problemen, Sicherheitsfragen oder Migration. Aus dieser Perspektive muss ein kleines Land wie Ungarn neue, starke Verbindungen zu Staaten aufbauen, die an Stärke gewinnen, wie China, die Türkei, asiatische Länder oder Russland. Vor 2022 wurde Russland von Fidesz als ein Schlüsselmitglied dieses Clubs aufstrebender Mächte angesehen. Zwar ist heute nicht mehr sicher, ob die Regierungspartei Russland noch als aufgehenden Stern betrachtet, doch bleibt es ein wichtiger Wirtschafts- und Energiepartner. Ich glaube, sobald Frieden herrscht, werden die ungarischen Entscheidungsträger zum Konzept Russlands als einer der Mächte zurückkehren, die die neue Weltordnung gestalten. Der zweite, weitaus wichtigere Faktor ist die emotionale Entfremdung der Fidesz-Politiker von Europa und dem Westen. In den letzten 10 bis 15 Jahren wurde die Partei unablässig und scharf von vielen europäischen Ländern, der Europäischen Union und manchmal auch von den Vereinigten Staaten kritisiert. Dies hat zu einem Zustand geführt, in dem unsere Entscheidungsträger ihr emotionales Gleichgewicht verloren haben. Sie fühlen sich von den traditionellen westlichen Partnern ungeliebt und ständig an den Pranger gestellt. Um ihre innere Ruhe zurückzugewinnen, brauchen sie gute Beziehungen zu Ländern wie der Türkei, Russland oder China. Diese Staaten haben die Innenpolitik von Fidesz, die Fragen der Rechtsstaatlichkeit oder Korruption nie kritisiert. Wenn unsere Politiker nach Brüssel fahren, begegnen sie Kritik, Geringschätzung und Isolation. Wenn sie jedoch Peking oder andere östliche Hauptstädte besuchen, werden sie mit Ehren und rotem Teppich empfangen. Dort bauen sie wirtschaftliche Zusammenarbeit auf und unterzeichnen Verträge in einer Atmosphäre gegenseitigen Respekts.
And isolated, and as a human, you have to counterbalance that with good relations with other politicians. And these other politicians are the ones from China, from Russia, from Turkey.
Wird die oppositionelle Tisza jedoch im Falle eines Wahlsiegs die Außenpolitik Ungarns grundlegend ändern? Das ist eher fraglich. Sie wird oft als Fidesz-Light bezeichnet, mit besseren Beziehungen zu Brüssel und Kiew. Mehr Veränderungen wird es wohl in der Innenpolitik geben, meint Szabolcs Vörös vom unabhängigen Portal Wallas Online.
I guess that's the easiest thing. So they already have a route, actually.
Die Außenpolitik ist die einfachste Sache. Ein gewisser Kurs wurde bereits eingeschlagen. Peter Magyar hat versprochen, in der ersten Woche seiner Amtszeit zuerst Warschau, dann Wien und anschließend Brüssel zu besuchen. Seit Jahren gab es eine schöne Tradition, wonach neu gewählte Premierminister Polens und Ungarns als erstes die jeweiligen Hauptstädte besuchten. Leider wurde sie aufgrund der derzeitigen, wenig fruchtbaren polnisch-ungarischen Beziehungen ausgesetzt. Als jemand, der tief an Mitteleuropa glaubt, hoffe ich aufrichtig, dass diese Beziehungen wieder aufgebaut werden. Die Tatsache, dass die Partei von Donald Tusk und die Partei von Peter Magia derselben Fraktion im Europäischen Parlament, EVP, angehören, wird das sicherlich erleichtern. Die offene Frage bleibt unser Verhältnis zu Russland. Ist eine 180-Grad-Wende möglich? Und wie würde Moskau darauf reagieren? Wir wissen nicht, wie tief die russische Infiltration in Ungarn reicht. Persönlich würde ich mich der Theorie zuneigen, dass es sich um individuelle Interessen einiger Mitglieder der derzeitigen ungarischen Führung handelt. Wenn diese aus der Politik verschwinden, wird es leichter sein, das Bild eines Ungarns aufzubauen, das loyal gegenüber seinen Partnern und Freunden in der Region ist. Dann werden wir nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen und in der Europäischen Union sowie der NATO isoliert. Ich glaube, dass eine deutliche Wende in der Außenpolitik die Aufgabe ist, die einer neuen Oppositionsregierung am leichtesten fallen wird.
In Ungarn wurde der Staat vollständig von Fidesz übernommen, weshalb man nicht von einem Regierungswechsel sprechen kann, sondern eher von einem Systemwechsel. Ob es dazu kommt, erfahren wir am 12. April.
Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks. Sofia Kossak war eine bedeutende Romanautorin und Publizistin, deren Bücher auch in Deutschland Beachtung fanden. Große Anerkennung brachte ihr zudem ihre Mitwirkung an der Organisation Żegota, die während des Zweiten Weltkriegs tausende Juden vor der Vernichtung rettete. Ein Beitrag von Wojciech Osiński.
In allen drei ehemaligen polnischen Teilungsgebieten gab es Orte, die im 19. Jahrhundert durch ihre klimatischen und für den Tourismus günstigen Bedingungen berühmt wurden. In Preußen gerieten die Ostseemetropolen in den Fokus der Erholungssuchenden. Im von Österreich annektierten Süden zog die Tatra mit ihrer würzigen Gebirgsluft viele polnische Schriftsteller und Künstler an. Die meisten von ihnen kamen aus therapeutischen Gründen angereist, doch mit der Zeit wurde aus dem galizischen Bergort Zakopane eine spezifische kulturelle Enklave. Bekannte Autoren erkannten den ästhetischen Reiz dieses Landstrichs und die bislang verborgene Kultur der alteingesessenen Gebirgsbewohner, die im Grunde genommen schon immer ein Teil der polnischen war. Die effektvollen Texte von Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jan Kasprowicz oder Tadeusz Miciński fanden überregionale Beachtung und wurden später in der Zweiten Republik zu touristischen Pflichtlektüre. Unentdeckt blieb in der polnischen Literatur zunächst interessanterweise eine andere Region, die nicht weniger reizvoll war und zudem ebenfalls immer wieder zum historischen Zankapfel wurde, das Teschener Schlesien. Selbstredend gab es zu dieser Zeit bereits Enthusiasten, die in ihren Büchern die Landschaft des polnisch-tschechischen Grenzgebiets besangen. Übten einige dieser Werke auch eine magnetische Wirkung auf das Publikum aus, so gingen sie doch selten über flüchtige Informationen hinaus. Und es ist schon ein wenig erstaunlich, dass die ersten diesbezüglichen Ansätze der Feder einer Autorin entsprangen, deren Familie sich eigentlich zeitlebens eher für Zakopane und die Tatra engagierte, Sofia Kossak. Sie war die Tochter von Tadeusz, dem Zwillingsbruder des bekannten Malers Wojciech Kossak. Vater und Onkel sahen sich zum Verwechseln ähnlich, färbten sich sogar mit dem gleichen Produkt die Haare. Erzählt die Journalistin Joanna Jurgała-Jureczka. Anders als die übrigen Familienmitglieder verbrachte Sofia Kossak ihre Kindheit im russisch beherrschten Kongresspolen, arbeitete vor dem Ersten Weltkrieg als Lehrerin in Warschau. Nach dem Tod ihres ersten Ehemanns, Stefan Szczucki, zog sie in den Süden, wo sie mit der Kultur der Teschener Walachen in Berührung kam und diese auch künstlerisch zu verwerten wusste. Nach eigenem Bekunden verbrachte Sofia Kossak in dem Ort Górki Wielkie ihre glücklichsten Jahre. Ihr literarisches Debüt im unabhängigen Polen feierte sie allerdings schon früher, wobei ihr Herz da noch für die polnischen Dörfer Wolhyniens schlug. In dem 1922 veröffentlichten Roman Pożoga gewährt sie völlig neue Einsichten in die politische Problematik dieser Region. Zwei Jahrzehnte vor den unfassbaren Verbrechen der ukrainischen aufständischen Armee. Schwierige Erfahrungen mit Politik durchziehen fortan ihr gesamtes Werk. Vor allem aber versucht Kostsack Stutzka als gläubige Katholikin den Inhalt ihrer Texte mit christlicher Werteordnung zu verknüpfen. Ihr historisches Epos Krzyżowcy, die Kreuzfahrer, wurde auch in Deutschland ein großer Publikumserfolg. Der Roman Bezoręża, der Held ohne Waffe, sollte gar in den USA verfilmt werden.
Istotne jest to, że nasza religia chrześcijańska.
Sofia Kostsack war eine sehr gute Autorin, insbesondere jedoch eine aufrechte Gläubige, deren Selbstlosigkeit und Mut heute keinen Raum für Fehlinterpretationen zulassen.
Nadinterpretacje.
Meint der Historiker Jan Żaryn. Patriotismus und christliche Nächstenliebe waren für Sofia Kostsack in der Tat keineswegs nur praxisferne Theorie. Während des Zweiten Weltkriegs war sie nicht nur aktive Widerstandskämpferin im Warschauer Aufstand, sondern versorgte im Lazarett verwundete Soldaten. Darüber hinaus war sie Mitbegründerin der katholischen Untergrundorganisation Front Odrodzenia Polski. Kostsack gehörte neben Jan Karski zu jenen ersten Personen, die in den USA die jüdische Community vergeblich über den Holocaust zu informieren suchten. Später rief sie die Organisation Żegota ins Leben, die von der Londoner Exilregierung unterstützt wurde und über 75.000 Juden das Leben rettete. Einer ihrer Mitarbeiter war der spätere polnische Außenminister Władysław Bartoszewski. Zosia hatte vor den deutschen Henkern keine Angst gehabt. Sie konnte jederzeit hingerichtet werden und dennoch holte sie jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto und verschaffte auch ihren Eltern die notwendigen Papiere. Es ist kaum vorstellbar, dass jemand wie sie später von den eigenen Landsleuten verurteilt werden konnte. Sofia Kostsack, die für ihre Aktivitäten im Untergrund in das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert wurde und dort nur knapp dem Tod entging, musste sich nach 1945 in ihrer Heimat der Missgunst polnischer Kommunisten erwehren. Nach einem aussichtslosen Kampf mit der Zensur und einem Regime, das jeden antikommunistischen Widerstand mit harten Strafen belegte, floh die Schriftstellerin nach London, wo sie sich sozialkaritativ betätigte und die dortigen Exilorganisationen unterstützte. Als sie 1957 trotz des rauen politischen Windes und übler Verleumdungen nach Polen zurückkehrte, blieb sie ihrer Linie treu und publizierte unter anderem in katholischen Zeitschriften. Auch literarisch war sie nach wie vor sehr aktiv. Mit ihrem zweiten Ehemann Zygmunt Szatkowski schrieb sie den Roman Troja Północy, Troja des Nordens, ein epochales Werk über die deutsch-polnischen Antagonismen in Westpommern.
Schikane i nawet represje. Wobec Kościoła.
Meine Großeltern hatten es nicht leicht in der Volksrepublik Polen. Die Repressionen gegen die Kirche, Entführungen und Verhaftungen von katholischen Geistlichen, dies alles haben sie natürlich hautnah miterlebt. Nachdem Oma einen staatlichen Literaturpreis ablehnte und daraufhin die negativen Reaktionen der Kommunisten zu spüren bekam, wollte sie gar ein zweites Mal ausreisen.
Może nie przekonani, ale bardzo się obawiali, że będą musieli po raz drugi opuścić Polskę.
Erinnert sich der Schweizer Literaturprofessor und Enkel von Sofia Kostsack, François Rosset. Die talentierte Autorin verstarb im Jahr 1968 in Bielsko-Biała. Ihre letzte Ruhe fand sie aber bezeichnenderweise dort, wo sie in der Vor- und Nachkriegszeit am glücklichsten war, im schlesischen Górki Wielkie. Aus Berlin, Wojciech Osiński.
Mit dem Beitrag von Wojciech Osiński endet die heutige Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Kamila Lutostańska. Do usłyszenia.
Już nie muszę nic, mogę tylko być i patrzeć godzinami na obłoki, słuchać szeptu
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache.
täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.